Think Tank, der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann.
Die Lage der Bauern sei besser als diese vorgeben, sagt unser Senior Fellow und Agrarexperte Patrick Dümmler am 16. März in einem großen Interview in den Tamedia-Zeitungen. Der Text hat ein riesiges Echo ausgelöst. Hunderte Kommentare wurden auf der Seite des Tagesanzeigers und seiner Kopfblätter geäußert. Viele Reaktionen gelangten zu uns in die Denkfabrik und wohl auch viele direkt zu dir, Patrick. Aber einen Misthaufen hat niemand vor deiner Haustür deponiert.
Nein, bis jetzt zum Glück nicht. Und ich hoffe, das bleibt selbstverständlich so. Wobei es ist manchmal schon erschreckend, wenn man diese Kommentare durchliest, dass da nicht direkt, aber sehr subtil auch indirekt zu Gewalt fast schon gegen meine Person oder gegen Avenir Suisse aufgerufen wird.
Gab es da Kommentare, wo du dann dachtest, ui, da muss ich mich in Acht nehmen jetzt?
Oder? Nein, so direkt nicht, aber es ist klar, natürlich kann es dazu anstiften allenfalls, dass da wirre Köpfe doch irgendetwas machen und das ist natürlich zu verurteilen.
Die Bauernproteste auch hierzulande provozieren Kritik und du wirfst den Protestierenden vor, die Situation der Bauernfamilien in der Schweiz verzerrt wiederzugeben. Ja, stimmt es denn nicht, das Bild der armen Landwirte?
Es gibt sicher arme Landwirte. Das ist völlig klar und das will ich und kann ich auch nicht ausschließen. Es ist jedoch so, dass natürlich politisch sehr stark mit diesem Bild der armen Familien, Bauernfamilien wird sehr oft genannt, dass damit operiert wird und dass damit letztlich auch natürlich Subventionen erpresst werden aus dem politischen Betrieb. Aber das trifft längst nicht für alle Bauern zu.
Wieso denkst du, dass sich das Klischee der armen Bauernfamilie so hartnäckig hält?
Das wird natürlich gerade durch den Schweizer Bauernverband massiv gepflegt, dieses Image, weil das natürlich die Rechtfertigung am Schluss ist, um aus dem politischen Betrieb zusätzliche Transfers zu erhalten oder mindestens dieses Niveau der heutigen Transfers, der heutigen Subventionen aufrechtzuerhalten. Aber nochmals, es gibt eine wachsende Zahl von Bauern, denen geht es gut, bis sogar sehr gut, und die würden auch ohne diese Transfers entsprechend bestehen bleiben.
Ja, also die Politik schüttet die Agrarwirtschaft ja zu mit Subventionen. Du sprichst da manchmal auch von vergoldeten Bauernhöfen, das dann einigen in den falschen Hals gerät.
Ja, wobei das vergoldete Bauernhöfen, das war nicht von mir, das war eine Illustration im Tagesanzeiger, das dann eben dazu geführt hat.
Dass man das dir zurechnet.
Das fast schon, genau, natürlich, das wird dann gerne vermischt, das ist völlig klar.
Aber du und die Bauernlobby seid nicht die engsten Freunde.
Nein, die engsten Freunde nicht, aber ich denke, man kann durchaus einen konstruktiven Umgang miteinander pflegen, ohne jetzt, wie ich eingangs gesagt habe, am Schluss auch irgendwie zu Gewalt aufzurufen. Und daran ist mir gelegen, an einer konstruktiven, kritischen Diskussion.
Wollen wir auch hier bei uns in der Denkfabrik führen, und deine Aussagen im Interview haben zu vielen Reaktionen geführt, wie schon gesagt. Ideal für unsere Podcast-Rubrik Nachgefragt. Wir wollen auf die Kritik und auch das Lob eingehen. Ich möchte dich mit ein paar Leserkommentaren konfrontieren, Patrick. Starten wir mit den Löhnen, faire Löhne für Bauern. Ein Markus Dietschi ist mit vielem einverstanden, was du sagst, aber er schreibt, leider erwähnen sie nicht, dass für ein vergleichbares Haushalteinkommen eine Bauernfamilie um einiges mehr leisten muss als die durchschnittliche Schweizer Familie. Hat er recht?
Es gibt sicher Löhne, die auf die Stunde gerechnet am Schluss sehr tief sind, gerade im Agrarbereich. Aber man muss sagen, der Agrarbereich ist nicht der einzige Bereich, wo tiefe Löhne am Schluss eigentlich resultieren aus der wirtschaftlichen Aktivität. Und ich glaube, die Frage sei durchaus gestellt, wollen wir oder können wir solche tiefen Löhne wirklich auch verantworten oder braucht es hier eine Einkommensstützung? Und ich denke, gerade bei den Bauern ist es so, dass diese tiefen Löhne trotz der hohen Transfers, trotz der hohen Subventionen resultieren. Und für mich ist das eigentlich in diesem Sinne, wenn man jetzt Einkommenssicherung als Kern annimmt der Agrarpolitik, ist das ganz klar, dass die Agrarpolitik hier scheitert.
ein Herr Welchli im Tagi schlägt in die gleiche Kerbe, dann soll Herr Dümmler doch mal sagen, warum Bauern nicht einen Stundenlohn haben dürfen, wie in der übrigen Wirtschaft üblich, und warum sie für einen 100%-Job nach Bundesvorgaben 2800 Jahresarbeitsstunden arbeiten müssen, was sonst in der Schweiz niemand muss.
Da bin ich mir nicht sicher, ob sonst niemand in der Schweiz 2800 Stunden arbeitet. Ich denke hier an ganz andere Sektoren, wo natürlich auch andere Löhne gezahlt werden, das ist klar. Aber auch es gibt andere Bereiche in unserer Wirtschaft, wo sehr viel gearbeitet werden muss. Man muss natürlich auch sagen, die Bauern, die sind in den größten Teilen selbstständig Erwerbende und können es sich auch in diesem Sinne einteilen, was sie machen, wie sie es machen etc. Und das sind gewisse Freiheiten, die Angestellte so nicht haben, die in geregelten Stundenlöhnen oder zumindest Monatslöhnen angestellt sind.
Einer ist mit dir gar nicht einverstanden, hat auch schon mit dem Misthaufen gedroht in dieser Mail. Hallo, es ist eine Frechheit zu behaupten, bei uns in der Landwirtschaft läuft es blendend. Ich habe einen Milchwirtschaftsbetrieb, die Kosten laufen aus dem Ruder. Vorschriften, Auflagen werden immer mehr gemacht. Da hat er einen Punkt.
Ja, die letzten beiden Punkte, da hat er ganz klar recht, denke ich, gerade bei den Vorschriften angefangen. Wir haben das mal 2018 genauer analysiert und wir sprechen von rund 4000 Seiten, die den Agrarbereich betreffen. Und das ist massiv. Natürlich sind es nicht alle 4000 Seiten, die für jeden Betrieb entsprechend ausschlaggebend sind, aber dennoch, es ist sehr viel. Das ist natürlich die andere Seite eigentlich dieser Medaille, sprich wir haben Subventionen, gleichzeitig halt auch rigide Vorschriften. Und bei den Kosten ist es so, ja, es gab kostenseitig für die Bauern natürlich auch gewisse Steigerungen, aber hier hat es auch mit der Marktstruktur zu tun. Es gibt einen großen Anbieter eigentlich in der Schweiz, der entsprechend hier Saatgut, Düngemittel etc. zur Verfügung stellt und die nutzen das natürlich auch in diesem Sinne, dass sie halt einen so stark Marktposition haben.
Das führt uns zum nächsten Thema. Einerseits eben Subventionen, andererseits die Kehrseite der Medaille, wie du sagst. Immer mehr mühsame Bürokratie. Ein Christoph Joner schreibt uns, ich verdiene das Geld nicht mit Ökoflächen, sondern mit Gemüse. Zudem werden unsere Abläufe durch Aufzeichnungen und Kontrollen immer mehr zu einem Bürokratie-Wahnsinn, schreibt er da. Fast jeden Abend muss man noch für 1-2 Stunden ins Büro nach 10 Stunden Arbeit. Also da rennt er bei dir offene Türen ein oder ein
Bürokratie-Wahnsinn. Ich denke auch, man sollte diese Bürokratie, die Vorschriften dringend abbauen. Insbesondere sind die Vorschriften inzwischen so detailliert, dass eigentlich immer dem Bauern gleichzeitig noch gesagt wird, wie er etwas machen muss, nicht nur welche Ziele er erreichen sollte, beispielsweise bezüglich Ökologie, sondern wie er diese Ziele erreichen sollte. Mhm. Und ich denke, hier sollten wir gerade beim Wie entsprechend entbürokratisieren.
Ja, und das führt uns zu den teuren Subventionen und Direktzahlungen. Dein Lieblingsthema, Patrick, ein M. Steiner schreibt, Patrick Dümmler spricht Klartext und zeigt aus meiner Sicht schonungslos auf, wie es wirklich ist in der Landwirtschaft, in der Agrarindustrie und in der Landwirtschaftspolitik. Nachhaltig und verantwortungsvoll sieht anders aus. Ich glaube, das kannst du zur Kenntnis nehmen und genießen. Da ist jemand deiner Meinung. Rudi Basler, der schlägt ins gleiche Horn. Am meisten blieb mir die Aussage von P. Dümmler. Heute orientieren sich die Bauern stark am Subventionskatalog. Sie produzieren das, wofür sie Geld erhalten. Das bestätigt mir die kommunistische Planwirtschaft.
Ja, das könnte man natürlich überspitzt so sehen oder kann man durchaus so sehen. Ja, es wird eigentlich geplant, was produziert werden soll, wie es entlöhnt wird über diese Einzelkulturbeiträge beispielsweise. Und das erinnert doch in starken Zügen fast an eine Planwirtschaft.
Stoppt diese teure Folklore, schreibt ein anderer. Muss man denn weniger Geld in die Agrarpolitik investieren oder einfach anders verteilen?
Ja, wahrscheinlich beides. Beides wäre richtig. Verschiedene Akteure sagen mir hinter vorgehaltener Hand natürlich nur, dass im System, in diesem Agrarsystem insgesamt wahrscheinlich zu viel Geld drin ist. Das mag jetzt zunächst einmal absurd tönen und gerade für einkommensschwache Bauern natürlich besonders absurd. Aber ich spreche bewusst nicht über die Bauern, sondern über das Agrarsystem. Das heißt, es gibt vor- und nachgelagerte Teile in dieser Wertschöpfungskette und die profitieren von der heutigen Agrarpolitik wie wir sie seit Jahrzehnten verfolgen, relativ stark. Und hier fließt auch sehr viel Geld rein. Also mir geht es ganz klar nicht um ein Bauernbashing, sondern ich kritisiere unsere heutige Agrarpolitik, die letztlich eigentlich insbesondere den vor- und nachgelagerten Teilen der Wertschöpfungskette nutzt. Und hier sollten wir entsprechend auch ansetzen. Die Agrarpolitik heute ist in großen Teilen auch zu Lasten der Bauern.
Genau, da geht es ja auch eben um die, wie du sagst, nach- und vorgelagerten Teile der Wertschöpfungskette, nachgelagerte Großverteiler, die absahnen. Da gibt es auch Kritik von einem Wolfgang F. zum Beispiel. Warum wird nicht begriffen, dass die Großen wie Migros, Coop und Co. die Ursache der ganzen Misere sind? Würden diese Läden den Bauern einen fairen Preis für ihre Produkte zahlen, würde es keine Subventionen brauchen. Also zu viele Subventionen an die Grossverteiler, indirekt sozusagen.
Indirekt in diesem Sinne, ja. Also wenn man sich gerade beispielsweise anschaut, was die Margen sind auf Bioprodukten versus konventionell hergestellten Produkten, dann haben verschiedene Untersuchungen gezeigt, dass diese Margen der Grossverteiler doch sehr großzügig sind. Und da kann man sich schon fragen, ja, wo geht denn diese zusätzliche Marge am Schluss hin? Und auch da zeigen Untersuchungen, dass wahrscheinlich ein Großteil dieser zusätzlichen Marge jetzt gerade bei Bioprodukten bei den Detailhändlern entsprechend verbleibt und nicht zu den Bauern oder nur in geringerem Maße zu den Bauern gelangt. Und hier wäre es wahrscheinlich schon wichtig, dass wir mehr Wettbewerb hätten, dass eben die Bauern nicht nur zwei große dominante Player im Detailhandel hätten in der Schweiz als Partner, sondern dass sie eben entsprechend sehr viel eine größere Auswahl hätten.
Wenn wir mehr Wettbewerb hätten, würde das dann die grösseren Höfe begünstigen? Also die, die dann eben auch die Möglichkeit haben, sich mit technischen Neuerungen einzudecken, haben die dann einen Vorteil?
Im Grundsatz ja, aber ich sprach vorhin insbesondere vom Wettbewerb unter den Grossverteilern, unter den Detailhandelsketten. Aber ja, insgesamt mehr Wettbewerb in dieser Agrarwertschöpfungskette würde natürlich größere Strukturen begünstigen, die heute eigentlich im industriellen Maßstab produzieren können. Und dort ist es so natürlich, dass wir dann entsprechend schauen müssen, wenn eine Einkommenssicherung in diesem Sektor wichtig ist, politisch gesprochen, dass wir dann eben diejenigen, die kleiner sind, die Nachteile haben in Hanglagen oder in Berggebieten beispielsweise, dann entsprechend mit klugen Maßnahmen unterstützen. Weil auch dort ist es durchaus möglich, sich seine Nische zu erarbeiten, wertschöpfungsstarke Produkte zu produzieren. Aber ich glaube, hier braucht es nach wie vor wahrscheinlich eine gewisse Hilfe.
Aber nicht eben um des Strukturerhalts willen, sondern Höfe, die wirklich eine Nische finden, wie du sagst. Das schreibt einer, unrentable Höfe sollen Konkurs machen, wie alle anderen unrentablen Betriebe auch. Also nicht unnötig am Leben erhalten.
Ja, es ist eigentlich schon interessant. Die Landwirtschaft nimmt immer irgendwo einen speziellen Stellenwert ein. Und wenn wir das vergleichen beispielsweise mit dem Gewerbe, das sehr auch stark von kleinen und mittelgroßen Unternehmen geprägt ist, dann sehen wir, dass das Gewerbe in diesem Sinne keine Vorteile genießt, keine Subventionen erhält, aber die Landwirtschaft erhält das. Und ein Gewerbebetrieb kann und soll auch Konkurs gehen, wenn er am Markt entsprechend vorbei produziert. Aber bei der Landwirtschaft wird das zumindest politisch nicht so hingenommen.
Ein Wort noch zu den Innovationen, Patrick Dümmler, die du ja immer forderst, auch in der Landwirtschaft. Ein David Rotzler schreibt uns, noch zu wenige Landwirte seien innovativ in der Schweiz. Diese Aussage ist gewagt, wirft er dir vor, und entspricht nicht meiner Erfahrung. Der Aussage liegt aber ein grundlegendes Missverständnis zugrunde. Landwirtschaftliche Produkte sind per Definition nicht innovativ, sondern seit 10.000 Jahren dieselben. Was meinst du mit Innovation, Patrick?
Innovation, das muss nicht nur die Produktebene betreffen. Innovation bei den Produkten, bei der Urproduktion, ja, da gebe ich zu gewissen Teilen Herr Rotzler recht. Das sind natürlich die gleichen Produkte, obwohl auch gerade beim Saatgut beispielsweise Fortschritte erzielt werden. Ich spreche hier über die Vermarktung insbesondere. Wie kann man Produkte verkaufen? Wie kann man Produkte mit anderen landwirtschaftlichen Gütern kombinieren? Und die ganz andere große Innovationsschritte eigentlich, die wir gesehen haben, und auch in Zukunft weiter sehen werden, sind, wie werden landwirtschaftliche Güter hergestellt? Also immer mehr maschinell, inzwischen auch mit KI entsprechend, mit Robotern und so weiter. Ich glaube, dort steckt auch noch sehr viel Innovationspotenzial drin.
Okay, da ist dann der Kommentar von Edwin Hunkel im Tagi ein bisschen überflüssig, wenn er schreibt, ich habe im ganzen Text keinen echten Vorschlag gelesen, wie denn solche Innovationen konkret aussehen könnten. Da sagst du ja, wie sie eben aussehen könnten. Und er wirft dir vor, dass du dann immer nach mehr Markt verlangst.
Ja gut, das gehört natürlich zum Kernwesen unseres liberalen Thinktanks Avenir Suisse, dass wir hier natürlich sehr marktnahe sind. Und ich denke, gerade gemäß unserer Wirtschaftsstruktur in der Schweiz ist wirklich die Landwirtschaft diejenige, die eben eher weiter weg ist vom Markt. Ich sage nicht, dass die Bauern komplett am Markt vorbei produzieren. Nein, auf keine Fälle. Aber es gibt natürlich gerade entsprechende auch Diskriminierungen, sage ich mal, wenn wir einen Bauern haben, der möchte Heidelbeeren, Blaubeeren anbauen, dann erhält er keine Einzelkulturbeiträge. Hingegen einer, der Zuckerrüben anbaut, was ja durchaus gesundheitlich auch gewisse Fragezeichen hat, dann der Zuckerrübenanbauer, der kriegt dann entsprechend Subventionen. Und das ist eigentlich auch etwas sehr Konservatives, diese Agrarpolitik. Sie pflegt insbesondere die Strukturen und ist weniger bereit, eigentlich auch in Innovationen zu investieren.
Wagen wir zum Schluss noch einen Ausblick. Die Forderung nach konkreten politischen Vorschlägen. Ein Tom Meyer schreibt, die Problemfelder sind eruiert und bekannt, aber man ist hilflos, ob dem sturen Festhalten des Bauernverbandes an der gegenwärtig festgefahrenen Situation. Das sagst du ja auch. Es bleiben nur zwei Möglichkeiten, schlägt er vor. Entweder der Bauernverband wird von innen her gestürzt und wandelt sich zu einem modernen, offenen Verband, oder es kommt eine Extremvorlage, die Subventionitis-Party auf allen Ebenen beendet.
Ja, Subventionitis-Party, das finde ich einen interessanten Ausdruck. Mal schauen, ob ich den aufnehme in meinen Sprachgebrauch. Aber von innen her gestürzt, ja, das müssen die Bauern selbst wissen, ob sie den Bauernverband in seiner heutigen Struktur nach wie vor mittragen wollen oder nicht. Es gibt durchaus auch unter den Bauernverbänden natürlich Konkurrenz. Es gibt eine Kleinbauernvereinigung etc. Hier gibt es verschiedene kleinere Gefäße. Aber es ist klar, politisch in Bern tonangebend für diese Branche ist ganz klar der Schweizer Bauernverband. Und die Frage ist halt schon, gelingt es diesen kleineren Verbänden, einen Gegenpol zu bilden im Sinne einer offenen, einer innovativeren, einen in dem Sinn fortschrittlicheren Sicht auf die Agrarpolitik der Schweiz?
Und jetzt, wenn wir vielleicht noch auf der Suche nach Lösungen einen Blick über die Grenzen wagen, wie machen es andere? Ein Ronny König im Tagi. Ich frage mich, gibt's ein Land ohne Subventionen?
Ja, das gibt es auf alle Fälle. Ich denke hier insbesondere an, sag ich mal, wirtschaftlich schwache Länder. Die können sich schlichtweg diese Subventionen nicht leisten. Aber wenn wir jetzt unter den Industriestaaten schauen, dann gibt es ganz große Unterschiede bezüglich der Stützungsniveaus dieser einzelnen Länder für ihren Agrarsektor. Das fängt an bei Neuseeland und Australien. Die haben eine Stützung am bäuerlichen Einkommen von insgesamt rund 1-2%. In den USA sprechen wir über etwa 10% des Hofeinkommens, das aus Subventionen stammt. In der EU sind es schon etwa knapp 20%, mit einzelnen Unterschieden zwischen den Mitgliedsländern selbstverständlich. Und in der Schweiz haben wir 50%, die Hälfte des Hofeinkommens sind staatliche Transfer, stammen letztendlich von uns Steuerzahlenden. Und wir sind klassischerweise immer in einer Gruppe mit Island, Norwegen und Japan, ist die Schweiz, wie gesagt, in dieser Gruppe mit dem höchsten weltweiten Stützungsniveau für die Landwirtschaft.
Nachgefragt bei Patrick Dümmler, Senior Fellow und Agrarexperte von Avenir Suisse. Vielen Dank für die Einordnung.
Sehr gerne.